Ich fand immer spannend, dass Menschen mich mal immer auch gefragt haben bei Tagungen, ja, wie können wir die Menschen, die jetzt in der digitalen Kirche sind, wie können wir die wieder zurückbekommen in die echte Kirche? Es ist doch interessant, dass man manchmal andere Dinge schreiben kann, als man sie im Café sagen kann. Ein Merkmal von Seelsorge wäre, einzuüben, auf den anderen zu schauen und von den eigenen Interessen und Bedürfnissen für den Moment erstmal abzusehen und sich zu öffnen den Anliegen des Gegenübers.
Hallo und herzlich willkommen im Yid Podcast. Hier geht's um Digitalität und soziale Medien für Glaube und Kirche. Mein Name ist Lilith Becker und heute zu Gast ist Annette Hausmann. Herzlich willkommen, Dankeschön für Ihre Zeit.
Hallo, ich freue mich hier zu sein.
Seit dem Wintersemester 2019-2020 sind Sie Professorin für praktische Theologie mit Schwerpunkt Seelsorgetheorie an der Uni Heidelberg. Ich habe ja, als ich mich ein bisschen über Sie informiert habe, das Wort Polmenik neu gelernt. Ich kannte das gar nicht.
Ja, ist ein sehr altes Wort. Es heißt Hirtendienst, also kommt vom Hirten auf Latein.
Ah, okay. Sie sind auch neben dem, dass Sie Theologin sind, sind Sie auch Psychologin, also psychologische Psychotherapeutin mit Schwerpunkt kognitiver Verhaltenstherapie.
Ja.
Und Sie leiten das Zentrum für Seelsorge der Evangelischen Landeskirche in Baden.
Ja.
Dann ist einer Ihrer Forschungsschwerpunkte, da waren einige Forschungsschwerpunkte, aber einer sind die digitalen Medien in der Seelsorge und um die soll es heute gehen.
Ja, genau, schön, freut mich.
Mich auch. Dankeschön fürs Dasein nochmal. Und bevor wir damit ins Detail gehen, kommen 7 persönliche Fragen für Sie, weil das machen wir in Social Media so, wir wollen immer noch ein bisschen Personality mit dabei haben und deswegen bekommen Sie jetzt Ihre 7 Fragen. Sind Sie bereit?
Ja, ich bin gespannt.
Die erste Frage. Was ist Ihr Lieblingsort zum Entspannen und warum?
Mein Lieblingsort zum Entspannen ist weit, weit weg von Computer und Digitalität tatsächlich, weil ich damit so viel beruflich arbeite. Und zum Entspannen bin ich am liebsten draußen im Wald, gehe spazieren. Ja, jetzt ist es zwar ein bisschen kälter, aber man bekommt all die Jahreszeiten auch mit. Das gefällt mir immer sehr gut und da komme ich sehr gut runter.
Und dann ohne Knöpfe in den Ohren oder auch mal mit?
Ja, tatsächlich ohne, weil die Geräusche auch dazugehören zur Natur und doch, meistens ohne, ja.
Ja, Heidelberg ist auch ganz schön, ne? Umgebung da.
Ja, ist wirklich schön. Wirklich schön, ja. Auch hügelig. Ich fahre manchmal auch Fahrrad, Mountainbike und auch da kann man gut abschalten.
Mountainbike, ah ja, ein Hobby. Wenn Sie jetzt ein Hobby neu erlernen könnten, da passt jetzt die zweite Frage vielleicht, wenn Sie ein Hobby neu erlernen könnten, ohne Einschränkung von Zeit oder Geld, was wäre das?
Ha. Ein Hobby neu erlernen. Also ich würde, glaube ich, gerne Cello spielen lernen noch. Ich spiele Musikinstrumente ein paar und ist auch momentan nicht so viel Zeit dafür übrig. Aber ohne die Einschränkung von zu wenig Zeit würde ich, glaube ich, Cello erlernen.
Welches Buch hat Sie in letzter Zeit am meisten beeindruckt oder berührt?
Ich lese ja sehr viel und sehr viel tatsächlich für die Arbeit. Und da fällt es mir manchmal schwer, noch zusätzlich noch mehr zu lesen. Aber tatsächlich ein Buch, das mich sehr berührt hat, war von Mariana Leki, was man von hier sehen kann. Ein ganz wunderbarer Roman über das Auf und Ab des Lebens und auch die Besonderheit jedes einzelnen Lebensgenerationen übergreifend. Das hat mich sehr berührt. Kann ich wirklich sehr empfehlen, auch zum Entspannen und Nachdenken über das Leben.
Da geht es um eine junge Frau und ihre Großmutter, ne? So im weitesten
genau.
Sinne. Und
ja.
Ein sehr schönes Buch, das habe ich auch gelesen.
Ja, ist das fürs Herz auch. Aber mit allen Emotionen und Auf und Abs würde ich sagen, ja.
Was ist Ihre schönste Kindheitserinnerung?
Meine schönste Kindheitserinnerung? Ich habe ganz wunderbare Kindheitserinnerungen. Aber jetzt gerade, wenn ich an Advent denke und es draußen ein bisschen kühler wird, habe ich eine sehr schöne Erinnerung an ein Adventsing, das wir immer mit Freunden und in der Familie gemeinsam gemacht haben. Der Vater meines besten Freundes hat Punsch gekocht für alle und dann haben wir gemeinsam gesungen, mehrstimmig. Und das erfüllt mich immer mit Freude, wenn ich daran zurückdenke und mit einem ganz schönen Gefühl, was sich gar nicht so leicht in Worte packen lässt, aber das ist eine sehr, sehr schöne Kindheitserinnerung.
Musik, ne? Das ist neben den Instrumenten dann, ja, was Ihr Herz zu öffnen scheint.
Ja, Musik ist doch tatsächlich was schon auch lange zurückreicht bis in die Kindheit und mich eben begleitet auch, ja.
Wenn Sie eine Superkraft wählen könnten, welche wäre es und warum?
Eine Superkraft. Es gibt ja sehr viele Superkräfte und die leisen Superkräfte finde ich ganz attraktiv. Ich denke, ich würde mir noch mehr Geduld wünschen. Das ist ja eigentlich auch keine Superkraft im herkömmlichen Sinn. Also meistens geht es ja um Stärke und mehr bewirken können und so. Aber ich glaube, wenn man, das denke ich jetzt vielleicht auch gerade, weil meine Kinder morgens herausfordernd sind, bis man sie soweit angezogen hat und gehfertig für den Kindergarten hat. Aber Geduld, um mehr beim anderen zu sein, das bräuchte ich manchmal ein wenig mehr. Vielleicht ist das auch die Verbindung zur Seelsorge gleich. Mhm. Weil das viel beim anderen auch bewirken kann.
Hört sich auch so ein bisschen nach innerer Ruhe an.
Ja, oder? Manchmal gelingt das, manchmal nicht. Also die Superkraft Geduld in dem Sinne ist auch sicherlich nicht in jeder Situation sehr zielführend. Manchmal bringt ein Ungeduld ja auch voran. Aber so dieses Wechselspiel, das austarieren können, das gehört ja auch zu den guten Kräften mit dazu, zu dem, wie wir als Menschen uns gut ausrichten können, ja.
Was ist das ungewöhnlichste Gericht, das Sie je probiert haben und wie hat es Ihnen geschmeckt?
Das ungewöhnlichste Gericht. Also, ich bin ja nicht so sehr mit internationalen Gerichten vertraut gewesen, lange nicht. Und mittlerweile ist es gar nicht mehr ungewöhnlich, aber ich erinnere mich noch gut daran, wie es war, rohen Fisch in Form von Sushi zu essen. Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen merkwürdig, weil das so normal geworden ist, glaube ich, dass es in jeder Stadt irgendwie eine Sushi-Bar gibt. Und ich kannte das aber lange nicht und ich dachte wirklich, also rohen Fisch müsste man doch vorher doch irgendwie braten oder so. Und das hat mir dann wieder erwartend sehr gut geschmeckt und ich esse es bis heute gerne. Und immer, wenn man da ein bisschen Fernweh hat oder was Besonderes probieren möchte, dann mag ich Sushi sehr gerne auch so, weil es ja, mich an schöne Zeiten erinnert, ja.
Ich fand ja, früher war es ja viel normaler, rohes Hackfleisch zu essen. Ne?
Ja,
kennen
genau.
Sie das noch? Leute, die Mettbrötchen gegessen haben. Und ja, da war ich erinnere mich auch, Sushi war ein bisschen verrückt. Aber jetzt geht es mir genau anders.
Das ist total normal, ja. Und ich würde jetzt auch nicht mehr so gern gehacktes, rohes essen. Und jetzt lieber Sushi, würde ich auch so sehen.
Wenn Sie eine Zeitreise unternehmen könnten, in welche Epoche würden Sie reisen und wen würden Sie gerne treffen?
Ja, da bin ich immer so ein bisschen zwiegespalten. Weil tatsächlich geht es mir oft so, wenn man so historisch schaut und man eine Frau ist, fällt es mir gar nicht so leicht zu überlegen, in welche Zeit ich gern zurück möchte, weil ja doch Frauen über die Jahrhunderte und Jahrtausende immer zu den Unterdrückten gehört haben und es auch da ja Zeiten gab, wo es für Frauen überhaupt nicht leicht war, an Bildung heranzukommen und so Berufe zu auszuüben, wie ich es jetzt ausübe, wenn sozusagen die Geschlechterfrage weniger eine Rolle spielt und die Bedrohlichkeit von Häuslichkeit oder auch von Unterdrückung nicht da wäre. Ich glaube, dann würde mich doch sehr die Antike interessieren, weil die doch so weit weg von uns ist, aber uns auch jetzt, glaube ich, trotzdem in unserem Leben noch viel prägt. Wen ich da gerne treffen wollen würde, vielleicht große Denker, Denkerinnen, da ist es auch gar nicht so leicht, welche zu finden, die so weit zurückgehen. Hypatia war eine von den großen antiken Denkerinnen, die würde ich, glaube ich, gerne einmal treffen und mit ihr reden, weil man weiß wenig von ihr. Und ich glaube, da wäre ein Gespräch sehr interessant.
Okay, es kommt mir auf jeden Fall wie eine sehr gute Wahl vor. Ich habe richtig Lust, was über Hypatia jetzt zu lesen gerade. Würde ich gerne rausfinden, wer es
gleich,
ist.
Wenn wir sofort zum Telefon greifen und googeln, geht mir auch so ein bisschen so, weil ich denke, ich habe das neulich über sie im Podcast gehört und müsste mich jetzt nochmal wirklich sehr, ja, hätte schon wieder Lust, mich da nochmal rein zu vertiefen. Ja.
Das waren Ihre 7 Fragen. Schon durchgestanden.
Ja.
Und jetzt kommen wir zur digitalen Seelsorge.
Ja.
Und ich würde gerne erst ein paar Fragen stellen zu den Auswirkungen auf die traditionelle Seelsorge beziehungsweise zur Abgrenzung. Aber vielleicht auch mal so halb persönlich, was hat Sie denn dazu gebracht, sich überhaupt mit digitaler Seelsorge zu beschäftigen?
Ja, das ist eine ganz spannende Einstiegsfrage. In der Tat habe ich ja relativ kurz vor der Pandemie in Heidelberg begonnen mit Lehre und Forschung. Und dann war ich ein halbes Jahr dort tätig und dann haben sich die Forschungsschwerpunkte ganz plötzlich nochmal neu sortiert, weil einfach ja die Pandemie begonnen hatte. Und dann habe ich relativ früh mich dafür interessiert, wie Menschen jetzt Seelsorge praktizieren, weil ja die Zugänge eigentlich abgeschnitten scheinen, die man so ganz traditionell eben kennt, dass man sich trifft und dann unter 4 Augen irgendwelche Dinge bespricht, die einen im Leben gerade beschäftigen. Und dann habe ich die ersten Umfragen begonnen, zunächst um größere quantitative Fragebogenstudien, um einfach zu wissen, wie findet gerade die Seelsorgearbeit statt. Gleichzeitig habe ich mich damit beschäftigt, wie wird das jetzt eigentlich ins Digitale verlegt und habe mich da zunächst, gab es dann einen Schnittpunkt mit dem Thema Jugendseelsorge. und eben der verstärkten Nutzung von sozialen Medien. Und darüber haben dann so erste Beschäftigungen angefangen eigentlich, die dann sich zu Studien auch ausgeweitet haben.
Wie unterscheidet sich denn die Online-Seelsorge und oder digitale Seelsorge von der traditionellen Face-to-Face-Beratung?
Das ist gar nicht so leicht, deswegen zu beantworten, weil es viele verschiedene Formen von digitaler Seelsorge gibt, würde ich zunächst mal sagen. Und um das zu unterscheiden, kann man zunächst mal die ganz klassische Form von digitaler Seelsorge nehmen, die sich aus der Teleseelsorge, also der Telefonseelsorge eigentlich herausentwickelt hat. Und die Telefonseelsorge pflegt schon länger digitale Kanäle, die eigentlich zunächst als Mailseelsorge gedacht waren und auch immer noch ganz gut funktionieren. Also so eine Art digitale Briefseelsorge. Menschen schreiben dort ihre Anliegen hin und bekommen dann in einem gewissen Zeitfenster eine Antwort zurück. Die andere Form ist die Online-Seelsorge in Form von Chat-Seelsorge, wo man sich quasi nicht direkt am Telefon miteinander unterhält, sondern in einem Chat sich die Anliegen schreibt. Und es gibt sowohl im Einzel-, aber auch in der Gruppe so eine Art Chatroom. Und das sind so die ganz klassischen Formen. Die, würde ich sagen, sind immer noch ganz traditionell veranlagt und da gibt es gar keine so, auf den ersten Blick erstmal keine so großen Unterschiede. Sie sind natürlich schriftbasiert, das heißt, die üblichen Kanäle des Sprechens und des sich Gegenüberstehens und Sehens fallen erstmal weg. Und das hat Auswirkungen, die eben von vielen erstmal so ad hoc bewertet werden, als da fehlt etwas. Das ist nicht das, was wir gelernt haben in der Seelsorge. Vor allem diejenigen Seelsorgenden, die jetzt eher so mit der klassischen Ausbildung groß geworden sind, was die Seelsorge betrifft und da professionalisiert ihre Seelsorge als Vier-Augen-Gespräch in leiblicher Begegnung vollzogen haben. Und dieses Schreiben hat aber auch ganz viele Vorteile, weil sie Distanz einträgt. Zwar eine Distanz, in der es leichter fällt, auch die ganz intimen Dinge zu sagen. Also schon in dem Moment, wo wir jetzt die Kamera ausschalten würden und ich sie nur hören würde, würde ich auch nicht unmittelbar sehen, was sie für ein Gesicht machen. Ich kann nicht sehen, ob sie jetzt sehr erschreckt wären, wenn ich was Dramatisches berichte aus meinem Leben. Oder ich könnte auch nicht sehen, ob sie misstrauisch schauen oder ablehnend. Und insofern kann ich mich viel besser auf mich und meine Reaktion konzentrieren und freier erzählen, was mir auf der Seele liegt. Das klappt am Telefon, aber es klappt noch viel besser, wenn ich auch Zeit habe, was zu formulieren, hier die Worte auszuwählen, vielleicht Worte wieder zu löschen, wenn ich eine E-Mail schreibe und die dann auch abzusenden und dann auf Antwort zu warten. Das heißt, ich habe auch niemanden, der unmittelbar da sitzt wie im Chat und darauf wartet, dass ich was schreibe und auch ich darauf warte, dass jemand antwortet. Und das ist ein sehr großer Unterschied zur Seelsorge und was wir merken, ist, dass es mit den Themen und mit den Themen, die dort vorkommen in der Seelsorge, etwas macht. Das kann man am interessantesten vielleicht ablesen am Thema Suizidalität. Das begegnet in der Telefonseelsorge relativ häufig. Daraus ist ja auch die Telefonseelsorge entstanden, nämlich so die Idee, einen letzten Draht zu haben und da nochmal drüber reden zu können, was beschäftigt mich gerade und ich denke über das Ende meines Lebens nach und habe dann da jemanden, mit dem ich mich unterhalten kann. Und Menschen, die suizidal sind, die wenden sich gerne schriftlich dann an die Telefonseelsorge, weil es natürlich auch ein hochschambesetztes Thema ist. Ein Thema, mit dem wir nicht so ohne weiteres einfach mit jedem sprechen würden, wo wir uns vielleicht auch schützen wollen vor Reaktionen und wo Menschen trotzdem nochmal einen Anker suchen, trotzdem etwas loswerden wollen. Und das Thema Suizidalität ist signifikant häufiger in der Mailseelsorge da, ein bisschen häufiger als am Telefon noch in der Chatseelsorge und kommt am Telefon auch vor, aber sozusagen noch weniger als in Chat und Mail.
Also Sie würden das jetzt alles noch unter traditionelle Seelsorge fassen, ne? Die Chat-, die Telefonseelsorge und die Mailseelsorge?
Ja, das sind, traditionell ist vielleicht auch ein schwieriger Begriff an der Stelle, aber ich würde sagen, Seelsorgefelder, die es schon länger gibt und die schon länger auch gut etabliert sind, die jetzt beispielsweise nochmal ganz klassischere Charakteristika haben als jetzt Seelsorge auf sozialen Medien. Da können wir aber auch gleich noch dazu kommen. Es geht zunächst mal darum, dass Tradition hin oder her der Kanal des Kommunizierens eben ganz viel mit dazu bestimmt, was dort in welcher Weise gesagt werden kann. Und wie dann auch Seelsorge zustande kommt und wie man dort dann Seelsorge auch in Anführungszeichen definieren würde. Also viele fragen dann auch in Ausbildungszusammenhängen, ich bilde ja auch Vikare und Vikarinnen aus, angehende Pfarrer, Pfarrerinnen, die dann fragen, was ist denn jetzt eigentlich Seelsorge? Kann man sagen, die und die Situation ist Seelsorge oder die und die? Und das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Also es kommt da wirklich auch auf die, ja, auf die Eigenschaften der Situation mit an, aufs Gegenüber. Und deswegen hat eben jedes Medium ermöglicht etwas und verstellt vielleicht auch etwas.
Was wäre denn die Definition von Seelsorge? Weil ich habe jetzt zum Beispiel neulich mal gelesen, also die katholische Kirche benutzt das, glaube ich, auch nochmal anders, ne? Seelsorgebereiche.
Ja.
Also meine Schweizer Cousine hat einen Brief geschrieben und sie fand irgendwie was, da es geht um die Konfirmation ihres Sohnes und es war irgendwie so komisch formuliert und dann hat sie gesagt, sagt man das im Deutschen so? Also weil sie spricht eigentlich Französisch, ne? War ein deutscher Brief. Und da stand dann eben der Seelsorgebereich der Jugend, da soll irgendwie investiert werden. Also anscheinend wird es ja auch für Bereiche der Begegnung dort benutzt, ne? Seelsorge.
Ja, das ist bei uns auch, würde ich sagen, mehr und mehr der Fall und hat auch viele Vorteile, das erstmal weit zu benutzen. Wir erleben häufig, gerade im Protestantischen sind wir ohnehin ja auf das Wort konzentriert. Ich würde sagen, da wird oft auch eng geführt, jetzt auch natürlich durch die Seelsorgebewegung in den ab den 70er Jahren, so diese Konzentration auf das Vier-Augen-Gespräch, was quasi therapieähnliches Setting voraussetzt. Und das haben wir natürlich, oder Beratungssetting voraussetzt. Und das haben wir in manchen Bereichen auch, wo Menschen gezielt sagen, ich möchte jetzt ein Seelsorgegespräch haben und ich rufe deswegen jetzt gezielt bei einer Person an, bei der Telefonseelsorge beispielsweise, und habe dort dann eine gewisse Zeit, wo ich dann mit einer Person sprechen kann und das dann auch vertraulich und unter dem Seelsorgegeheimnis. Und das ist schon das klassische Setting, aber mittlerweile gibt es ein ganz vermehrtes Bewusstsein dafür, dass die Situationen von Seelsorge so vielfältig sind und sich auch in kleineren Begegnungen ereignen, im Alltag, gerade auch in der Gemeinde. Es ist nicht mehr so, dass man mit dem Pfarrer, mit der Pfarrerin einen Termin vereinbart und dann irgendwie ins Pfarramt kommt und dort dann für eine Stunde sitzt und über die großen Themen des Lebens redet, sondern Menschen suchen sich eben punktuell Begegnungen aus und Begegnungsräume, in denen sie sich öffnen dann und auch sich öffnen, abhängig von dem, was sie dort erleben. Also finde ich schon wichtig, einen gewissermaßen weiten Seelsorgebegriff zu haben, der dann auch solche Begegnungen einschließt, die wir vielleicht erstmal nicht auf dem Schirm haben. Und im Bereich von Jugendseelsorge finde ich das ganz, ganz wichtig, da auch ein Bewusstsein für zu schaffen. Das ist auch einer meiner Forschungsschwerpunkte, dass gerade in der Jugendseelsorge Jugendmitarbeitende ganz häufig eben in Situationen kommen, man erlebt was gemeinsam und dann öffnen sich Jugendliche und erzählen, wie es ihnen gerade geht zu Hause, was sie für Probleme in der Schule haben und so weiter. Also es entwickelt sich auch spontan und längst nicht immer so, dass man sich verabredet und dann gemeinsam unter dem Stichwort Seelsorge zusammenkommt, würde ich sagen.
Der Bereich Jugendarbeit würde dann auch unter Seelsorge fallen, weil man als Kirche Räume schafft, um solche Begegnungen überhaupt zu ermöglichen, oder?
Ja, ich würde es jetzt, glaube ich, nicht eins zu eins so setzen. Ich würde eher sagen, Seelsorge ist eine Dimension, die sich auch in diesen Räumen ereignen kann. Und ob und wie sich Seelsorge dann ereignet, hängt eben von verschiedenen Faktoren ab. Und auch davon, wie jetzt zum Beispiel eine Person, die jetzt seelsorgende Person sein kann in der Situation, auch sich öffnet für die Anliegen des Gegenübers. Das kann ich vielleicht auch nicht immer machen, wenn ich gerade was Organisatorisches klären will, dann gehe ich vielleicht nicht ohne weiteres in die seelsorgenden Rolle hinein. Und dadurch, dass es eben so eher ein fluider Zusammenhang ist, kommt es auch sehr viel auf die Reflexion und Reflexionsbereitschaft derer an, die Seelsorge im besten Sinne anbieten, gestalten. Und das üben wir ein im Seelsorgelernen.
Können Sie das gerade nochmal wiederholen? Was wird genau eingeübt? Also was ist das, was Seelsorge ausmacht? So, wenn man es also in einem Satz fassen wollte.
Ein Merkmal von Seelsorge wäre, einzuüben, auf den anderen zu schauen und von den eigenen Interessen und Bedürfnissen für den Moment erstmal abzusehen und sich zu öffnen, den Anliegen des Gegenübers. Und dann ist gleich, glaube ich, auch klar, dass das nicht jede Situation einfach so sein kann. In dem Moment, wo ich jetzt ein eigenes Thema habe, eine eigene Absicht, etwas klären will, etwas organisieren will, treten solche Anliegen, dem anderen zugewandt zu sein, vielleicht auch in den Hintergrund. Und ich bin bei meiner Geschichte, bei meinen Themen, erstmal da den Wechsel hinzubekommen und zu hören, in diesen Wechsel reinzukommen, ich höre jetzt der anderen Person zu und sie steht mit ihren Anliegen im Vordergrund. Das erfordert schon eine Reflexion und eine Wahrnehmung dessen, was jetzt gerade passiert in der Interaktion. Und das wäre das, was wir einüben.
Und dann ist ja eigentlich auch ganz egal, wo das passiert. Also wenn das die grundlegende Definition ist, ne? Zwei Menschen begegnen sich, wo auch immer, wie auch immer, und die eine Person lässt sich auf die andere ein. Und stellt die andere in den Mittelpunkt. Ich habe in der vergangenen Zeit so oft diesen Satz gehört, ich werde durch das Du zum Ich. Also das ist der anderen Person so ein Spiegel bieten. Ne? An den musste ich gerade schon wieder denken, an diese
Person. Ja, das ist auch sehr interessant. Und ich würde trotzdem sagen, dass die andere Person, also das Gegenüber, nicht nur bespiegelt wird. Also das würde ich auch nicht unter Seelsorge verstehen. Das hat dann auch wieder ganz merkwürdige, kann auch Schieflagen bekommen. Also wenn ich gar nichts von mir preisgebe, wir haben ja auch angefangen mit den persönlichen Fragen an mich und wo ich auch manchmal ein bisschen nachdenken musste, wo ich schon so war, in meinem Setting, was kann ich jetzt erzählen von digitaler Seelsorge, wo ich auch immer mal wieder zu mir zurückkommen muss und wo das auch Türen öffnen kann. Und da sind wir vielleicht auch bei einer Eigenschaft, die soziale Medien besonders macht. Vielleicht kann ich dazu
übergehen. Ja, sehr gerne. Würden Sie sagen, da ist das stärker, dass das stärker genutzt wird? Also,
ja, ich würde schon sagen, also gerade da öffnet sich ein Raum, der zunächst mal nicht die Logik hat, andere kommen zu Wort. Also gerade jetzt, ich habe zu Instagram viel geforscht, da geht es doch darum, dass jemand ein Profil hat und etwas von sich zeigt. Und auch diejenigen, gerade auch die, die jetzt im Yid-Netzwerk aktiv sind beispielsweise, die zeigen etwas von sich, berichten aus ihrem Alltag und stellen sich auch vor als Pfarrpersonen, als ReligionspädagogInnen und als Menschen mit ihrem Alltag. Also gar nicht unbedingt nur in der professionellen Rolle, sondern eben mit dem, was sie beschäftigt, was sie ausmacht. Und da würde man ja irgendwie davon ausgehen und sagen, naja, ob das jetzt Seelsorge gleich ist, da geht es doch um die Person selbst und darum, was sie beschäftigt. Aber interessanterweise kann man finden, dass gerade diese Öffnung und dieses, ich stelle mich vor als Mensch mit dem, was mich auch, was ich auch an Sorgen habe, welche Schicksalsschläge ich in meinem Leben vielleicht schon erlebt habe, welche Herausforderungen mir täglich begegnen. Ich stelle mich vor und dann passiert was ganz Interessantes, nämlich Menschen fühlen sich davon angesprochen und melden sich dann zu Wort und teilen, was sie beschäftigt, oft auch mit ähnlichen Themen dann. Also wir haben das gerade bei auch tabuisierten Themen, die dort dann einen Ort bekommen, beispielsweise bei Regenbogenkindern oder bei Schwangerschaftsabbrüchen, das ist auch ein Thema, oder bei Verlust von Kindern in der Frühschwangerschaft, dass darüber gesprochen wird und ein Raum aufgemacht wird, wo sich dann Menschen zu Wort melden, die Ähnliches erlebt haben und dann auch posten dazu und sich davon angesprochen würden. Und nicht selten ereignet sich dann, dass zu sowas kommen kann wie Seelsorge unter vier Augen. Also das, was wir vorher so als klassisches Setting betitelt hatten. Also dass dann ein Bedürfnis steht, hey, mit dir würde ich gerne mal darüber sprechen. Wie hast du das denn erlebt? Kann ich dir meine Geschichte erzählen?
So können die Menschen schon vorher aussuchen, wer zu ihnen vielleicht passen könnte, ne? Von den Themen her. Das weiß man ja vielleicht jetzt bei der Telefonseelsorge sonst nicht.
Nee, überhaupt nicht. Und das tun Menschen auch ganz selbstbewusst, dass sie sich die Orte aussuchen und die Menschen vor allem, mit denen sie da in Kontakt kommen wollen. Und gerade dadurch, dass das Smartphone quasi so präsent ist in unserem Alltag und wir damit ganz viel machen, immer sofort mitbekommen, wenn jemand mit uns kommuniziert, kann das auch ein ganz guter und niederschwelliger Weg sein, darüber in Kontakt zu kommen. Und da suchen sich Menschen schon sehr genau aus, mit wem sie da sprechen. Und das passiert eben über so einen Vertrauensbildungsprozess. Ich folge jemandem vielleicht für längere Zeit, schaue, was bespielt er oder sie für Themen, wo fühle ich mich angesprochen und wo kann ich mich dann vielleicht auch mal mit einem Thema hinwenden, wenn ich eins habe. Und gerade da ist es sehr wichtig, dass man auch eben nicht nur die glatte Glitzerwelt darstellt, sondern gerade Seelsorge Relevanz hat, was auch das Brüchige kennzeichnet, so die großen Fragen des Lebens, Sinnfragen, Tod und Leben und Sterben.
Wir haben so über traditionelle oder klassische Seelsorge, beziehungsweise wir könnten auch sagen, die Seelsorgeformen, die wir in unserer Lebenszeit bisher kannten. Und dann sind ja soziale Medien oder auch digitale Formen ist ja dann doch ein bisschen was Neueres. Ich habe so den Eindruck, auch bei Psychotherapeuten, da gibt es so ein bisschen zwei Lager noch und wahrscheinlich aber auch welche dazwischen, die sich schon auf den Weg gemacht haben, ne? Und bei Seelsorgenden auch, also bei den Theologen gilt das auch. Diejenigen, die sagen, das geht überhaupt nicht, das haben wir noch nie so gemacht, ne? Und das hat ganz viele... Das kann Schaden anrichten. Also es gibt Menschen, die betonen sehr stark, was für einen Schaden ja auch soziale Medien anrichten. Ja. Und dann gibt es wieder die anderen, die sagen, manche auch aus der Not heraus, also manche Therapeuten sagen auch, habe ich schon gehört, naja, besser jemand bekommt jetzt zum Beispiel auf das Thema künstliche Intelligenz, würde ich auch gern kommen, wir können jemanden schon mal digital betreuen oder einsortieren, ne? Also je nachdem, was die Person dann braucht, die hat schon mal einen Anhaltspunkt, ist doch besser, als wenn die irgendwie ein Jahr lang auf überhaupt einen Therapieplatz wartet. Ja. So, das ist jetzt nochmal das Thema, aber ich würde gerne nochmal auf diesen Konflikt kommen, ob Sie dazu nochmal was sagen können. Also wie Sie das einschätzen und ob Sie die Bedenken auch verstehen können.
Ja, denen, die sagen, sie wollen damit gar nichts machen und denen, die jetzt sagen, da gehen wir voran. Ja, also da kann ich gern zu was sagen. Ich würde sagen, Seelsorge ist abhängig von den Begegnungsformen, in denen sich Menschen so oder so bewegen. Und man kann jetzt natürlich sagen, und das war zu Beginn auch eine ganz interessante Spannung, da war ich auch viel zu Vorträgen eingeladen und die saßen erstmal mit verschränkten Armen da und haben gesagt, das geht sowieso nicht. Und dann kamen wir aber über die verschiedenen Formen ins Gespräch und dass das wirklich sehr, sehr vielseitig ist mittlerweile. Und dass wir nicht eins zu eins setzen können, digitale Seelsorge ist jetzt KI gesteuert oder so. Oder wenn digitale Seelsorge heißt, ich habe irgendwie nur Verluste, das habe ich ja vorher versucht, da auch darzustellen, dass es wirklich diese Vorzüge auch gibt von Anonymität. Kann mich in der Anonymität geschützter fühlen und mich dadurch besser öffnen. Beispielsweise beim Thema Suizidalität hatte ich das ja angesprochen. Und darüber kommt man dann sehr gut auch ins Gespräch und merkt auch viele Analogien zu Seelsorge, wie sie sich beispielsweise auch jenseits des Digitalen bewegt, dass es dort auch große Vielfalt gibt, dass es dort auch von der persönlichen Begegnung abhängig ist und von dem, welches Medium, welche Rahmenbedingungen, welche Räume ich habe. Und auch da kann ich nicht in jeder Situation gewährleisten, dass niemand das mithört und niemand das mitbekommt, wenn mich an der Kirchentür nach dem Gottesdienst, so eine klassische Seelsorgesituation, die Pfarrer, Pfarrerinnen oft erleben, da jemand anspricht und 10 Leute stehen drumherum, dann hat sich jemand vielleicht auch ganz bewusst so ein Setting gewählt, da kann ich schnell wieder weg, da kann ich kurz was ansprechen und mal antesten, was passiert dann. Und insofern glaube ich, dass die Übergänge mittlerweile auch sehr viel fließender sind. Also auch unsere Welt ist sowohl digitalisiert als auch real. Wir treffen uns mit den Freunden trotzdem zum Kaffee trinken, obwohl wir mit ihnen auch dann danach wieder schreiben. Und es ist doch interessant, dass man manchmal andere Dinge schreiben kann, als man sie im Café sagen kann. Und das kriegen wir, glaube ich, alle mit. Und insofern glaube ich, dieser Streit hat sich mittlerweile auch ein bisschen abgeflacht im Blick darauf, dass ganz viele auch Seelsorgende die Notwendigkeit erkennen, auch in diesen Räumen präsent zu sein und es vielmehr jetzt darum geht, wie können wir das eigentlich gestalten? Welche Kompetenzen brauchen diejenigen, die dort aktiv sind? Worauf sollten die vielleicht achten? Wie können wir das jetzt gut in die Ausbildung reinnehmen? Ich habe das Thema jetzt einfach standardmäßig in die Ausbildung von Vikaren und Vikarinnen aufgenommen, weil sie so relevant ist.
Also der Streit liegt gar nicht mehr darum, welche Plattformen Menschen benutzen für Seelsorge, ne, habe ich jetzt den Eindruck. Also das hat sich
Ja.
anscheinend komplett etabliert. Wahrscheinlich hat die Corona-Zeit auch stark geholfen, weil es
Hat
dann
viel
einfach
geholfen.
keine
Ja.
Alternativen mehr gab.
Ja.
Da sind auch die konservativsten, ich benutze nie einen Computer oder Zoom, sind dann eingeknickt, ja, habe
Ja,
ich so den
vielleicht.
Eindruck. Aber
Vielleicht.
die andere Konfliktlinie, habe ich jetzt das Gefühl, verläuft so ein bisschen, wenn es um das Thema künstliche Intelligenz geht.
Ja,
Also
das ist
es
ganz
gab
neu
ja, jetzt
jetzt.
ist ja gerade Jesus in Luzern, sitzt im Beichtstuhl
Ja,
und
ja, ja.
antwortet Leuten auf ihre
Ja.
Fragen. Oder es gab auch so
Ja.
einen Doku-Versuch letztes Jahr vom MDR, vielleicht haben Sie das auch gesehen. Da haben sie einen Therapeuten und einen Pfarrer und eine Freundin konzipiert für die
Ja.
KI,
Ja.
also gepromptet, und dann haben
Ja.
Leute mit denen gesprochen
Ja. Das ist ja schon
und so.
ganz alt. Also es ist so interessant, weil dieser erste Versuch mit so einem digitalen oder mit einem Computer als Therapeuten, die gehen in die 60er zurück. Das ist so interessant. Das ist gar nicht jetzt so brandneu. Und was damals ein ganz interessantes Ergebnis war, dass Menschen es kaum glauben konnten, dass sie mit einem Computer gesprochen hatten. Weil das schon damals gut möglich war, der hat so diese klassischen Gesprächsregeln nach Rogers kennengelernt. Und dann quasi gespiegelt, also so wiederholt oder paraphrasiert, was Menschen gesagt haben. Er konnte Fragen stellen und auffordern zum Weitersprechen. Und diese drei Dinge haben offensichtlich schon ganz gut dazu führen können, dass Menschen sich öffnen und was sie von sich erzählen und was sie es nachher eben kaum glauben konnten, dass jemand so einfühlsam und so freundlich mit ihnen war. Und natürlich ist KI momentan ein großes Thema. Ich würde sagen, auch wieder facettenreich und die Frage, wofür man das dann benutzt oder welche Dinge damit gestaltet werden. Zunächst mal ist es ja für viele interessant und einfach spannend, das mal auszuprobieren, glaube ich. Also viele wollen einfach mal wissen, was sagt jetzt da die KI dazu oder wie kann ich das auch mal austesten? Eine KI hat ja in dem Sinne noch keine Grenzen. Die kann ewig zuhören. Und da sind wir jetzt gerade auch dran.
Naja, es sei denn, man hat nur die kostenlose Variante von
Naja, klar.
ChatGPT, dann hört es irgendwann auf. Man muss ja schon
Irgendwann hört
Abo
es auf, genau. Ja,
abschließen.
genau, da
Sonst
ist
darf
das
man nicht so
Zuhören
viel
dann auch
Fragen
streng
stellen.
limitiert. Ja, genau, wenn man es so sieht schon. Und da geht es natürlich dann auch um Ressourcen, wer hat da Zugang. Und trotzdem kann man sich anhand dessen ja auch nochmal gut fragen, was macht jetzt eigentlich das Menschliche in der Begegnung aus? Wie relevant ist es, dass jemand, auch jetzt, wenn ich das an das Beispiel von sozialen Medien, das ich eben gebracht habe, denke, wenn jemand, der als Mensch auch etwas erlebt hat, was ich erlebt habe, Das kann natürlich keine KI mir so vorspielen. Oder sie könnte es vorspielen und behaupten, aber sie könnte natürlich nie erzählen, ich hatte auch eine Fehlgeburt und deswegen kann ich mich in deine Gefühlswelt hineinversetzen oder dir nochmal anders zur Seite stehen, als das jetzt eine KI könnte. Und trotzdem gibt es auch den interessanten Befund, dass Menschen gerne auch mit KI sich unterhalten und das auch dazu führen kann, dass diese ganzen Stigmatisierungen dort vielleicht keine Rolle spielen. Also, dass ich eben weiß, ich mute mich nicht einer anderen Person zu, die nachher meine Geschichte irgendwie belastenderweise auch mit weiterträgt. Ich weiß, das ist jetzt natürlich spannend, ne, weil man davon ausgeht, ja, einer anderen Person erzähle ich das und die könnte das weitersagen. Bei KI ist es natürlich völlig absurd zu glauben, die würde das nicht weitererzählen. Die Daten sind natürlich da auch, werden benutzt, werden für andere Dinge eingesetzt und
Ich
stehen
hatte gerade
natürlich,
eher die
ja.
Fantasie, dass es um das Urteil geht, der anderen Person, als um das
Es geht auch um das
Weitererzählen.
Urteil der anderen Person. Genau. Und es geht da drüben natürlich dann auch wieder um das Thema Scham. Ich muss mich vor jemand anderem schämen, der, und das hat natürlich auch mit einer gewissen Öffentlichkeit der Thematik zu tun. Und dann vielleicht doch mit der Fantasie, jemand weiß etwas über mich, von dem ich nicht möchte, dass jemand das über mich weiß. Und auch jemand beurteilt mich. Und da wären wir bei dem, was wir vorher besprochen hatten, dass wenn Sie mich anschauen, dann beurteilen Sie, was ich sage. Und dann kann ich vielleicht ablesen an meinem Gegenüber, was jemand dazu denkt. Und manchmal ist es aber vielleicht auch ganz hilfreich und wichtig, dass ich weiß, jemand erschrickt über eine Erzählung und validiert dadurch meine Gefühle und spiegelt mir, dass es wirklich was ist, wovor man erschrecken kann und was erstmal was ist, was jetzt nicht so alltäglich ist, was auch Schmerzen verursachen kann und so weiter. Also diese Anteilnahme, dieses mitfühlende Verstehen, was wir ganz zentral so haben als Kennzeichen von Seelsorge, da ist eben die Frage, was kann uns KI vielleicht auch helfen, davon zu verstehen, warum es wichtig ist, dass wir von Mensch zu Mensch sprechen. Und momentan gibt es da eben viel, was einfach postuliert wird, würde ich sagen, dass man sagt, na ja, natürlich macht das einen Unterschied, dass ich mit einem Menschen rede und da kann ich dieses Mitfühlende erleben. Aber ich würde sagen, es hat halt natürlich eben immer genau die Ambivalenz, über die wir gesprochen haben. Und andererseits kann man vielleicht auch künftig drüber nachdenken, wie man KI zu Trainingszwecken einsetzen kann. Das wird ja auch gemacht. Da kann man ja auch, wenn man jetzt mal anschaut, die Therapieausbildung hat irgendwann ja auch begonnen, mit Videoaufzeichnungen einem nochmal was davon mitzuteilen, wie man selber wirkt und das als Instrument quasi zu nutzen. Da ging es ja noch gar nicht darum, Video jetzt als therapeutisches Instrument selber oder als Mittel der Therapie zu benutzen. Wobei das heute auch tatsächlich relativ gängig ist, würde ich sagen, dass Therapeuten, Therapeutinnen auch mit Video mit ihren Patienten, Patientinnen kommunizieren, hat auch seine Vorteile.
Ich habe gerade an Achim Blacksteins Buch, ich glaube, er hat eins geschrieben,
Ja,
Digitale Seelsorge, ne?
habe ich
Heißt
auch
das
gerade
sogar.
gelegen, habe ich vorher noch aus dem Regal geholt,
Ah
ja.
ja, sehr schön.
Ja,
Und
ist ein gutes
ich habe
Buch.
es nicht gelesen, ich habe nur
Kann
einen
ich
Vortrag
empfehlen.
von ihm dazu angehört,
Ja,
den er in der
schön.
Schweiz, glaube ich, gehalten hat, aber auch
Ja, da waren
Personen.
wir gemeinsam.
Ach ja, und da
Ja.
sagte er dann, da hat er auch das mit den Trainingszwecken angesprochen. Und ich
Ja.
habe mich gerade gefragt, ob Sie mal erklären könnten, was das bedeutet, weil jetzt in meiner Fantasie war das so, dass zum Beispiel man der, wenn man, also eine Herausforderung mit
Ja.
KI ist ja, man sollte sich sehr klar verständlich ausdrücken, was man möchte von der KI. Das ist ja schon auch mal, wenn man einen komplexeren Umgang in der Kultur miteinander hat, wo
Ja.
viel auch läuft über Mimik und Gestik, da muss man schon
Ja,
deutlicher werden. Also das
ganz.
heißt, man muss schon deutlicher sich auch im Klaren sein, welchen emotionalen Zustand man hat und welches Ziel man hat. Das ist das eine. Also könnte zum Beispiel man mit der KI auch einüben, der KI sagen, sie sind jetzt die, du bist jemand, der ist gefährdet, möchte sich umbringen, vielleicht. Und dann, ich versuche jetzt mit ihr darüber zu reden. Also könnte man so etwas trainieren oder was wäre der Zweck des Trainings?
Also bei den, tatsächlich muss ich sagen, wir sind momentan noch nicht dabei, KI für Trainingszwecke zu nutzen. Das sind jetzt erst nochmal, ich würde sagen, Gedankenexperimente, was das wir dann auch genauer noch erforschen müssen, bevor wir das jetzt irgendwie direkt in die Ausbildung reinnehmen. Tatsächlich ist mit den Trainingszwecken noch nicht so gedacht, dass man KI trainiert. So kann man auch rangehen. Man kann auch sagen, man fängt jetzt an, KI mit irgendwelchen Interaktion so zu trainieren, dass die einfühlsam eingeht auf Menschen, die suizidgefährdet sind beispielsweise und versucht dann damit längerfristig sowas zu generieren oder zu trainieren wie eine Seelsorge-KI, die dann mit Menschen eben therapeutisch da auch in Kontakt geht. Und sowas habe ich ja gerade schon geschildert. Geht schon weit zurück, die Geschichte. Um die Vision da jemanden zu haben, der kein Mensch ist, der sich dann auch, hat ja auch Versorgungsgründe, das hat ja auch schlicht finanzielle Motivation, dass man sagt, gut, dann braucht man nicht mehr so viel Therapeuten einstellen und so. Und auch mit den Apps war das mal so gedacht, dass die eigentlich was abfedern können. Aber zu den Trainingszwecken würde ich sagen, es könnte auch denen dienen, die Seelsorge lernen möchten. Also die auch da mit der simulierten Grundsituation in Kontakt gehen. Und das ist ja was, was wir auch in Rollenspielen beispielsweise einüben, im Predigerseminar beispielsweise oder auch in Kursen zur Seelsorge und manchmal sogar auch in der universitären Lehre, dass wir sagen, jetzt stellt euch mal vor, so und so. Und dann geht ihr über dieses Thema miteinander in Kontakt und dann überlegen Sie mal und reflektieren danach, was war jetzt hilfreich, was hat weitergeführt, wie hat sich das Gegenüber gefühlt und diese Sachen. Und wir arbeiten ja auch viel mit Gesprächsprotokollen und auch sowas könnte eine KI generieren oder darüber könnte man auch wieder Gesprächsprotokolle erstellen, vielleicht sogar. Das haben wir ja momentan auch im Lernen von digitaler Seelsorge, dass wir beispielsweise mit Chatprotokollen arbeiten oder ähnliches. Und so ist es erstmal gedacht und das kann man natürlich dann, das wird sich, ich glaube, auch in der nächsten Zeit stark weiterentwickeln. Das sind wir doch ganz am Anfang.
Und da wäre Kirche aber wahrscheinlich auch gut beraten und Diakonie sich da zu beteiligen, oder? Also, weil es gibt ja diesen Spruch, ich meine, ich kenne den aus der Kreativitätstheorie, ist eher Shit in, Shit out. Also, was ich reinpacke, kommt auch wieder raus. Aber das gilt ja auch für
Ja,
KI, ne? Also,
klar.
das, was wir da
Ja.
reinpacken, kann auch nur rauskommen.
Ja.
Und für mich ist das
Genau.
manchmal ein guter Ratgeber, weil ich weiß, durchsucht für mich besser als Google mittlerweile, oder Google hat ja Gemini, aber ist manche Suchmaschine, besser als manche Suchmaschine durchsucht Perplexity zum Beispiel, das Internet. Nett, finde ich. Man kann viel besser Fragen stellen, viel komplexere Fragen und die Fragen werden auch komplexer dann beantwortet und auch mit Quellen. Also für mich ist es eher wie so Ratgeberliteratur noch. Ne? Und das
Ja,
nutzen
das
Menschen ja
stimmt.
auch. Also es gibt ja wahnsinnig viel Ratgeberliteratur und das, wenn man das so betrachten könnte, dass es jetzt jemand gibt dir einen Rat aufgrund dessen, eine Maschine gibt dir einen Rat aufgrund dessen, was sie alles findet,
Ja,
ne?
auf
Deinen
jeden Fall.
Bedürfnissen angepasst.
Ja, und man hat ja auch gesehen, je nachdem, was die findet, gibt die natürlich dann auch Ratschläge, wo das Moment der Schläge deutlicher ist als jetzt irgendwie das tatsächlich hilfreiche Moment. Und da ist tatsächlich so für die ersten Kontaktanfragen, man kann das ja sehr gut mal simulieren, das habe ich auch spaßhalber schon ein paar Mal gemacht. Was passiert, wenn man sich mit Fragen an KI wendet? Das bringt relativ zügig auch gute Ideen, wo man sich hinwenden kann und wo man sich auch wirklich Hilfestellungen nochmal suchen kann. Interessanterweise nennt sie dann relativ zügig auch die Telefonseelsorge als Zugangsmöglichkeit sehr niederschwellig und gut erreichbar. Und dann auch mit dem Zusatz, mir ist wichtig, wie es dir geht. Also dieses Einfühlsame baut sie auch sozusagen nach, weil sie weiß, okay, darauf legen wir Wert in der menschlichen Interaktion. Ist schon ja relevant, auch wie man, womit man die KI füttert. Das ist wie ein gesellschaftlicher Spiegel ja auch. Und da ist schon die Frage, welche Werte repräsentiert auch KI? Geht es nur darum, weiter leistungsfähig zu sein beispielsweise? Oder darf man Sorgen und Probleme haben? Und wenn ja, wie werden die adressiert?
Das entscheiden dann Menschen, die in einer Gesellschaft an der KI arbeiten,
Tja,
wie
die
es,
auch auf jeden Fall.
was die
Und
KI
momentan.
wiedergibt, ne? Ja.
Ja, richtig. Und momentan sind da, glaube ich, noch nicht so viele Theologen, Theologinnen beteiligt, wobei das ansteigt und da auch ja ethische Einwände sehr viel zugenommen haben, auch in letzter Zeit. Was ja auch gut ist, wo wir ja auch gesehen haben, KI hat sich ja in den Anfangszeiten auch sehr stark rassistisch oder frauenfeindlich geäußert, queerfeindlich und diese ganzen Dinge.
Der Deutsche Ethikrat hat ja auch letztes Jahr dann irgendwie eine Empfehlung rausgegeben. Was gibt es davon, wo Sie sagen würden, das wäre zu bedenken? Also ich habe jetzt nichts gefunden, was speziell auf Seelsorge oder Beratung oder Coaching gemünzt gewesen wäre, aber vielleicht so ein bisschen dieses Thema, der Mensch soll nicht ersetzt werden.
Ja, das ist natürlich auch ein Wert, den man da einträgt und eine Priorität, die man setzt. Also der Mensch soll nicht ersetzt werden. Das wäre ja erstmal was. Das sind erstmal Grundsätze und Wertgrundlagen, die wir so als Prämisse setzen. Ich würde sagen, dass Seelsorge dort nicht vorkommt, das erscheint mir fast normal zu sein, denn Seelsorge ist ja ganz oft so ein Thema, was untergeht oder nicht häufig explizit bedacht wird. Wir müssen auch nochmal deutlicher machen, gerade das, was ich vorhin benannt habe, für die Seelsorge, was macht dieses von Mensch zu Mensch in der Seelsorge so einzigartig? Ja, diese Grenzenlosigkeit von KI auch, die einen nachdenklich machen kann darüber, nochmal ins Gespräch zu gehen, was kennzeichnet den Menschen als Menschen? Wo möchte ich mich auch jemandem anvertrauen? Welche Rolle spielt dieses Grundvertrauen darin, dass es andere Menschen gut mit uns meinen? Und was hat vielleicht auch längerfristig das für Auswirkungen, wenn wir uns nicht mehr trauen mit den Themen und mit den Lebensbelastungen, die wir vielleicht auch haben, oder auch den freudigen Momenten zu Menschen in unserer Umgebung hinzugehen, sondern auch sowas wie Stigmatisierung und Scham vielleicht zunimmt sogar durch KI, weil man sich dann ratsuchend lieber an die Maschine wendet und nicht mehr an Nachbarn, an Freunde. Und insofern, das berührt einen anderen Arbeitsbereich, mit dem ich mich beschäftige, die Frage nach Caring Communities. wer sorgt eigentlich für wen und wer hat einen Blick auf den anderen? Oder wo gehen wir einfach davon aus, gut, wer ein Problem hat, der geht ohnehin zum Therapeuten, zur Therapeutin oder geht zur KI und wendet sich damit dorthin. Das hat nichts mit mir zu tun.
Das gilt wahrscheinlich für manche, dass es bequemer ist, aber vielleicht ist es dann auch wieder eine Geschmacksfrage, ne? Oder gibt es dazu schon Studien?
Also es ist schon vielleicht ein Stück weit eine Geschmacksfrage. Ich fand ein ganz spannendes Ergebnis. Es gibt ja auch diese Gesundheits-Apps, das habe ich vorhin kurz mal angesprochen, die eigentlich dazu gedacht waren, sowas wie Hello Better, so einen Bedarf abzufedern. Und man hat gedacht, naja, die brauchen dann keine Therapie, die können dann da mit den Apps gut weiterleben und da ihre Emotionen eintragen und so. Und dann haben wir eine Verbesserung in der Grundsituation und in der Stimmung und so. Und ein Stück weit stimmt es auch, aber tatsächlich hat man dann einen sprunghaften Anstieg an Therapiebedarf gemerkt. Das heißt, diejenigen, die sich damit beschäftigt haben, haben gesagt, Mensch, das ist ja total hilfreich, da über Emotionen irgendwie was einzugeben, aber ich fände es jetzt eigentlich doch mal gut, nochmal mit jemandem da in Kontakt zu gehen, weil ich merke, da gibt es Themen, die mich beschäftigen. Und da würde ich mich jetzt doch vielleicht, würde ich mir eine Therapie wünschen. Und das ist ja ein interessantes Ergebnis, weil es zeigt, dass das nicht nur irgendwie so ein Ersatz sein kann, sondern auch gerade nochmal einen Zugang zu sich selbst und mit dem Wunsch verbunden, mich selber besser kennenzulernen. Und das fand ich einfach spannend.
Ja, es ist auch die Frage, von was lässt man sich inspirieren, mit was umgibt man sich, ne? Und wie kann man was entdecken?
Ja.
Und vielleicht dann nochmal dann jetzt zu dem zu kommen, was wir schon haben. Also das wäre dann Social Media, Menschen, die in Social Media schon dort sind. Sie haben gesagt, das ist jetzt auch mittlerweile selbstverständlich Thema in der Ausbildung von Vikarinnen.
Ja.
Ich hatte gelesen, Storytelling ist ein wichtiger Zugang auf Social Media.
Ja.
Na klar, würde ich auch sofort mitgehen.
Ja.
Und das gilt auch für die Seelsorgearbeit. Was bedeutet das, Storytelling in der Seelsorge? Also wahrscheinlich schon, Sie hatten es vorhin schon angesprochen, ich habe ein Kind verloren zum Beispiel, wie Theresa das schon gemacht hat, ne? Als Sternenkinder.
Genau. Ja.
Das Thema. Wäre das das Thema Storytelling in Social Media? Oder wie darf ich das verstehen?
Tja, ist immer die Frage, wer erzählt welche Geschichte und wer kann auf sozialen Medien welche Geschichten erzählen? Und prinzipiell sind soziale Medien eigentlich ein ganz tolles Medium, das ermöglicht, Geschichten zu erzählen und zwar Geschichten auch bebildert erzählen beispielsweise oder mit Videos unterfüttert oder mit einfach breiten Einblicken, auch medial gestützt in das Leben des Alltags und auch in Krisenmomente. Und deswegen ist es erstmal interessant, dass dort diejenigen, die aktiv sind, ihre Geschichten erstmal erzählen. Also gerade jetzt wie Theresa, die erzählt, ich habe ein Kind verloren, das auf YouTube einstellt oder dann auch nochmal in ihren Instagram-Account dort was von erzählt, dann Bilder postet und so weiter. Und darüber können dann andere andocken und ihre Geschichten auch erzählen. Dann gibt es sowas wie Posting und Reposting. Man nimmt die Geschichte des anderen auf oder der anderen und berichtet sie auf dem eigenen Kanal und legt selber nochmal was dazu zur eigenen Geschichte. Das heißt, so eine Geschichte, die erzählt wird, eine Story, findet eine Fortsetzung und auch eine Aufnahme, wird rezipiert von anderen und bekommt dadurch eine Validierung, ein Gesehenwerden, ein Wahrgenommenwerden. Und das ist ja was ganz Zentrales für Seelsorge. Also Lebensgeschichte erzählen und darin wahrgenommen werden, was mich beschäftigt und was ich erlebt habe. Und erstmal von anderen zu hören, ja, das hast du erlebt, ich höre dich und ich glaube dir und ich höre auch deine Emotionen. Und auf diese Emotionen auch mit einzugehen, ist ein ganz wichtiges Element von Seelsorge. Und dann bleibt es natürlich in der Seelsorge nicht dabei, dass beispielsweise Theresa ihre Geschichte erzählt, sondern dass andere auch zu Wort kommen können. Und dann vielleicht auch sowas entsteht wie eine gemeinsame Netzwerkbildung, weil dann auch bekannt ist, auch andere Menschen dort haben Ähnliches erlebt, tun sich vielleicht auch zusammen und möglicherweise ergibt sich dann auch mal die Möglichkeit eines Kontakts. Und in unseren Befragungen von einem Seelsorger auf Instagram hat sich das genauso gezeigt, dass diese Geschichten, die dort erzählt werden, auch sowas wie einen Seelsorgebedarf oder Anliegen generieren können. Also dass sich dann eben Menschen melden und sagen, ich würde gerne mal mit dir darüber sprechen oder so oder ich schreibe dir mal eine Privatnachricht und komme darüber in Kontakt.
Ja, da sind wir wieder bei dem Zugang, den anderen Zugang, den es ermöglicht.
Genau.
Und inwiefern verändert das vielleicht jetzt auch die Ausbildung? Also das Berufsbild hat es damit ja verändert von Pfarrerinnen, oder?
Auf jeden Fall. Ja, fürs Berufsbild ist es ganz wichtig, auch darüber nochmal zu sprechen, was, also Pfarrerinnen waren natürlich auch immer schon öffentliche Personen in gewisser Weise. Aber auch gerade diese Diskrepanz von öffentlich und privat, von persönlich erreichbar und nahbar zu sein und trotzdem auch professionell ansprechbar zu sein, das ist eine eigentlich für Seelsorge sehr, sehr schöne Mischung, die man auf sozialen Medien vorfindet. Also einerseits so diese Offenheit und Durchlässigkeit für Themen, die vielleicht auch eine Schwere haben oder so diese die großen Sinnfragen des Lebens berühren. Wer bin ich? Wo gehe ich hin? wo komme ich her? Genau, insofern nämlich auch, dass viele auch sagen, die dort aktiv sind, naja, das ermöglicht mir auch ganz neue Spielräume. Und das hätten wir von vornherein eigentlich eher nicht gedacht. Wir haben eher gedacht, naja, das wird eher auch schwierig, weil man da sich nicht so gut abgrenzen kann, weil man immer erreichbar ist, weil man auch so sagt, ja, das belastet eher, man hat dafür auch keine Zeit, wer will auf diese ganzen Nachrichten antworten. Aber diejenigen, die wir gefragt haben, die haben gesagt, ich kann auch sehr bewusst dort steuern, was gebe ich von mir preis, was möchte ich Menschen zeigen und was vielleicht auch nicht. Und so in einer kleinen Pfarrgemeinde kann man sich das auch nicht immer so gut aussuchen. Und insofern verändert sich da schon was auch im Pfarrbild, jemand, aber eben abhängig davon, was man zeigt und zugänglich macht. Und da ist es mitnichten so, dass die Pfarrerinnen das irgendwie so nur ganz intuitiv machen, sondern die denken schon sehr, sehr genau darüber nach, was möchte ich zeigen und wie möchte ich das zeigen und was möchte ich auch für mich behalten. Und andererseits sagen sie auch, ich bin hier nicht immer als Seelsorgeperson ansprechbar und erreichbar, sondern ich bin auch noch Privatperson und deswegen antworte ich auch nicht auf alles, sondern suche mir da auch Themen aus, zu denen ich ansprechbar bin. Und bei anderem kann ich vielleicht auch, und auch das ist ein großer Vorteil der sozialen Medien, kann ich auf andere vielleicht auch verweisen und kann sagen, damit kennt sich XY aus. Aber da sind wir natürlich bei der Frage, ja, bei wem möchten Menschen auch über ihre Themen in Kontakt kommen? Man kann die auch nicht ohne weiteres weiterverweisen oder so an jemand anderen. Das kennen wir auch aus dem Problem der psychischen Belastung. Man kann nicht ohne weiteres jemand einfach so überweisen. Man kann aber vielleicht eine Idee geben dafür. Da gibt es noch andere, die sich damit auch beschäftigen oder andere Kanäle.
Ich glaube, dass das Nachdenken darüber, was Menschen in Social Media zeigen oder auch Pfarrpersonen oder Diakonen oder Menschen in der Kirche, die ansprechbar sind für andere und das Seelsorgefeld bearbeiten, bei manchen schon recht weit ist, aber bei manchen noch am Anfang. Deswegen glaube ich, ist auch gut. Ich weiß gar nicht, ob das
Ja.
flächendeckend in der Ausbildung integriert ist in den Landeskirchen. Ich
Noch
vermute eher
nicht, glaube
nein.
ich. Nein, ich
Nein,
glaube
das,
nicht.
ja.
Aber deswegen
Und
würde ich sagen, das
das
brauchen
ist
wir, genau.
wichtig, ne? Wir brauchen das,
Ja,
oder? Ja.
genau. Ich würde sagen, wir brauchen das. Und wir brauchen das auch nicht nur im Blick auf Seelsorge, sondern auch generell im Blick auf Rollenklärung, Rollenklarheit. Auch berührt es natürlich Themen wie eigene Belastungen und was kann ich leisten, auch in diesen digitalen Räumen. Und es hat natürlich auch das zur Folge gehabt, dass diese Räume auch als veritable Räume des Kontakts zu anderen wertgeschätzt wurden und auch manche Landeskirchen sich auch zügig entschlossen haben, daraus Stellen zu machen und zu sagen, wir professionalisieren auch den Content, weil es ist eben nicht nur beliebig, was wir dort irgendwie reinposten, sondern das hat Auswirkungen. Und über diese Auswirkungen müssen wir gut nachdenken und gut reflektieren. Und das ist das, was wir wiederum in der Ausbildung machen. Wir versuchen, so eine Reflexion zu erreichen, darüber nachzudenken, welche Auswirkungen kann es haben, wie melde ich mich dort zu Wort und wie kann ich dann auch über nur schriftliche Kanäle beispielsweise mit jemand interagieren oder welche Auswirkungen hat das, welche Bilder ich zeige, welche Musik ich einspiele. Und das sind ganz wunderbare Kanäle, die auch nochmal so sinnliche Potenziale haben, die eben weit über das reine Gespräch hinausreichen können. Und deswegen finde ich, sind diese sozialen Medien natürlich auch sowas wie einen Raum des Ausprobierens, ein Raum, in dem Gefühle eine große Bedeutung haben können, nochmal auch auf andere Weise angesprochen werden.
Und sie sind ein Raum der
Ja.
Heterogenität, finde ich. Also es
Ja,
gibt dann
genau.
eben nicht mehr nur die Kirche, wenn wir von ihr als
Ja.
Institution sprechen. Und es bricht, finde ich, auch die Hierarchien
Absolut.
auf. Und die Persönlichkeiten von Menschen werden wichtiger. Also dieses Pfarrkleid, was Menschen sich ja angelegt haben, um zu zeigen, ich bin jetzt diese
Ja.
Rolle, die wird
Ja.
dadurch auch aufgebrochen, finde ich.
Ja, sie wird aufgebrochen, aber manche nutzen sie auch ganz gezielt und das finde ich wiederum interessant, weil sich doch ja viele in traditionelleren Settings zeigen, den Talar mit hineinnehmen und zeigen damit, ich bin hier eben nicht nur als Privatperson, sondern ich bin auch Amtsperson. Ich gehe in diesem Talar jetzt in den Gottesdienst, ich gehe so in dieser Kleidung auf den Friedhof und ich habe dadurch ein Amt inne, das mich nochmal unterscheidet davon, dass ich Privatperson bin und ich kann es auch bewusst wieder ausziehen. Ich präsentiere auch meine Kirche von innen. Ich zeige auch dort nochmal spirituelle Dimensionen, die man vielleicht jetzt so direkt in anderen Profilen nicht hat. Also da gibt es schon auch Unterschiede zu anderen Influencern, Influencerinnen, die deutlich sind und wo ich schon auch sehe, das hat auch Möglichkeiten, Spiritualität und Religion nochmal eine Ausdruckskraft zu verleihen und auch die Diversität und Heterogenität zu zeigen und auch die ja, eigenen persönlichen Zugänge, vielleicht auch die religiösen Fragen, die jemand hat, zu thematisieren, dass man sich eben auch als Pfarrperson fragen kann, wo ist Gott im Leid und so mit diesem Klischee vielleicht auch zu brechen. Pfarrer, Pfarrerinnen und Theologen haben Antworten auf alles und haben da so ein ganz abgerundetes und geschliffenes Gottesbild. Ich glaube, das war natürlich auch nie so, aber das ist manchmal so eine Vorstellung, die Menschen immer noch in den Köpfen haben.
Noch eine Frage, bevor wir zu den zwei Standardfragen kommen, die alle unsere Gäste bekommen. Wie haben Sie das Gefühl, hat sich Kirche verändert durch soziale Medien, beziehungsweise was sind die Chancen, wo sie sich noch hin verändern könnte durch die Digitalität?
Ganz spannende Frage. Also in der Wissenschaft sind wir ja oft nur mit dem, so auch mit dem Status quo beschäftigt. Also wir gucken, was ist gerade so los. Und ich würde sagen, digitale Kirche zeigt die große Vielfalt von Kirche, also auch ihre unterschiedlichen Gesichter und auch die Menschen, die darin sich engagieren, ganz nah und persönlich. Mir macht das auch viel Mut im Blick auf das, was Menschen trägt in ihrem Leben. Das zu sehen und was sie auch begeistert an Kirche. Denn gerade in den Transformationsprozessen neigt man dazu, auch die Idee zu haben, jetzt wird alles schwieriger, weniger Finanzen oder Finanzkraft in der Kirche. Vieles wird auch hier abgebaut, zurückgebaut. Aber digitale Kirche ist ein Bereich, der sich wirklich entwickelt, wo viel auch erprobt wird, womit wir bei digitalen Erprobungsräumen vielleicht auch wären. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßes Potenzial und hat einen ganz eigenen Wert. Ich fand immer spannend, dass Menschen mich mal immer auch gefragt haben bei Tagungen, ja, wie können wir die Menschen, die jetzt in der digitalen Kirche sind, wie können wir die wieder zurückbekommen in die echte Kirche? Und das hat mich immer belustigt, weil das natürlich eine ganz eigene Ausdrucksform von Kirche ist, die überhaupt gar nicht defizitär, sondern etwas ganz Eigenes ist und wo die Durchlässigkeit ist ja sehr, sehr groß.
Ja, das stimmt. Das wurde am Anfang auch bei uns versucht, als Metrik zu implementieren. Mhm. Die Frage, wie viele von denen treten denn dann wieder in die Kirche ein?
Ja, ja.
Mit denen Sie sich da beschäftigen.
Ja, und man hat ja dann aber auch schnell gesehen, dass viele schon zum Kirchlichen ganz viele Affinitäten haben. Also da die Studien, die ja auch zeigen, viele sind ja da auch aktiv und werden da auch nochmal gestärkt über diese digitalen Zusammenhänge und können sich vernetzen. Und diese Ortsgebundenheit wird weniger relevant. Was ja auch schön ist, so dass Menschen wirklich interessensgeleitet und selbstgesteuert die Orte finden, die ihnen gut tun, die ihnen auch in ihrer Spiritualität unterstützend entgegenkommen. Beispielsweise. Mhm. Und so das Zukunftspotenzial. Tja, wenn man so was hingeht, also ich glaube, es wird auch da wirklich viel Diversität noch geben, hoffe ich, und gute Entwicklungen und vielleicht auch, gerade was digitale Seelsorge betrifft, immer auch zeigen, wie wichtig es ist, dass Menschen direkt miteinander in Kontakt kommen und über eben nicht nur über die schönen Dinge und das Gelingende sprechen können, sondern auch das miteinander ins Gespräch bringen können, was sie belastet und darüber auch Stärkung erfahren oder auch das Teilen miteinander, was sie erfreut und ja, was sie dann auch stärken kann im Kontakt mit anderen.
Jetzt haben Sie eigentlich schon fast die eine Standardfrage vorweggenommen. Die wäre nämlich, ich schließe da gleich mal an.
Ja, ja.
Was ist digitale Kirche?
Was ist digitale Kirche? Digitale Kirche ist ein Netzwerk, in dem Menschen über Grenzen hinweg miteinander in Kontakt kommen und über ihre Lebensgeschichten miteinander etwas teilen können. Ja, doch, ich glaube so.
Dankeschön für diese Definition, die gefällt mir. Zweite Frage. Wir hatten Sie immer so genannt, wenn Sie eine Bühne hätten und sich Ihr Publikum aussuchen dürften, na, so könnte man das formulieren, oder auch, wenn Sie ein Megafon hätten und das könnte auf zauberhafte Weise die Zielgruppe, Ihre Zielgruppe erreichen mit Ihrer Botschaft. Welche Botschaft hätten Sie für welche Zielgruppe? Das können Sie sich vorstellen als Bühne und mit einem ausgesuchten Publikum oder auch als, egal wie, muss auch nicht an einen Ort gebunden sein. Sie schweben im All mit einem Megafon und es kommen genau die Menschen, die Ihre Botschaft hören sollten. Welche Botschaft hätten Sie für die?
Tja, ich würde erstmal fasziniert mich dieses Bild, weil ich hoffen würde, dass es so nicht ist. Es hat so eine Allmachtsfantasie irgendwie. Und da ich weiß, dass sich Botschaften immer so auch auf das hin entwickeln, was jemand hören möchte, ist es auch ein bisschen ambivalent. Aber was ich sagen würde für Seelsorge und digitale Seelsorge, ist vielleicht doch ganz banal. Hört einander zu und achtet auf die Gefühle, die jemand hat und versucht da feinsinnig drauf zu hören, was jemand euch mitzuteilen hat. Und manchmal ist es was ganz anderes als die Worte, die jemand sagt, sondern mehr das Gefühl, was dahinter steht. Und dann sind wir richtig gut in Kontakt und das, egal ob im Digitalen oder im leiblich Präsenten, eigentlich in ganz vielen verschiedenen Räumen, ist es genau das, was Seelsorge auch kennzeichnet, über das, was Menschen beschäftigt in ihrem Herzen, miteinander in Kontakt zu gehen. Und dazu bräuchte ich vielleicht sogar gar kein Megafon, sondern Wäre es schön, wenn sich diese Botschaft irgendwie auch subtil in dem, wie wir miteinander umgehen, weiter verbreiten würde.
Ja, da ist jede Person in ihrem Alltag gefragt, ne?
Ja, allerdings. Und
Da
das
sind
macht's ja
wir,
aus.
ja,
Alle sind, genau.
sind wir wieder ganz am Anfang mit dem Thema, die Superkraft, innere
Ja, genau.
Ruhe und Geduld anderen
Ja.
zuhören zu können, ne? Und darauf zu
Genau.
achten, was sie sagen.
Ja. Ja, genau.
Naja, das ist der Raum zwischen Reiz und Reaktion, den zu vergrößern und selber dann die
Und das
Chance
ist
zu haben.
schwer, das ist so
Ja.
schwer. Ja, und gleichzeitig so eine große Chance, irgendwie miteinander da gut unterwegs zu sein.
Ja. Dankeschön. Ganz herzlichen Dank, dass Sie da waren
Ja,
im
vielen Dank
Podcast.
auch Ihnen.
Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das war Annette Hausmann zum Thema digitale Seelsorge. Und wenn ihr jetzt noch kurz dran bleibt, bekommt ihr noch einen Lifehack. Mal gucken, was Annette Hausmann heute empfiehlt. Sie wird dann eingebaut in einen nächsten Podcast von uns. Wir gucken mal, vielleicht hat sie einen Lifehack für euch. Und wenn ihr noch mehr Tipps und Tricks haben möchtet, abonniert doch unseren Newsletter. Den findet ihr unter yeet.de/newsletter. Herzlichen Dank fürs Dabeisein heute, Frau Hausmann.
Ja, hat mir sehr viel Freude gemacht. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne.
Hallo zusammen, ich bin Julian Sengelmann. Ihr findet mich bei Instagram und sonst auch eigentlich überall unter Julian Sengelmann oder unter Inner City Church Hamburg. Und mein sehr, sehr einfacher Lifehack, weil ich sehr, sehr einfach gestrickt bin, ist, macht das Telefon aus. Also ich schreibe jetzt ein neues Buch, das heißt, ich habe 4 Stunden am Tag mein Telefon aus. Besten 4 Stunden meines Tages.